Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Und zwar zu einer sehr besonderen Folge, eine absolute Premiere. Denn heute ist ein weiterer Podcaster zu Gast. Und ihr hört jetzt hier nur den ersten Teil dieser Folge. Und den zweiten Teil hört ihr dann nachher bei Philipp, den wir jetzt einmal begrüßen wollen. Schönen guten Morgen, Phil.
Guten Morgen.
Vielleicht stellst du dich einmal noch ganz kurz vor, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen und auch wie dein Podcast heißt, damit wir nachher alle auch darüber verfrachten können, damit alle den kompletten Podcast, die ganze Folge hier anhören können.
Für alle, die jetzt zuhören, Max hat es einfach One Take gerade dieses Intro aufgenommen und Max, ich hätte 5 Anläufe gebraucht, no joke. Das war so geil professionell. Mein Name ist Philipp Rey und mein Podcast heißt Die Philipp Rey Show. Ich beschäftige mich mit Dingen rund um Gesundheit und Volleyball. Das heißt, ich versuche bei Menschen anzuklopfen, die irgendwelche Verletzungen schon mal hatten oder haben und versuche bei denen nachzufragen, ey, wie war eigentlich die Reha? Generell befrage ich auch Volleyballer einfach zu ihrer Geschichte, wie es so war. Und ungefähr jede zweite, jetzt mittlerweile eher so jede dritte, jede vierte Folge, ist so eine Solo-Folge von mir, die heißt dann Frag den Physio. Und da können alle, die da gerne was wissen wollen, so Themenvorschläge einreichen. Dann mache ich immer so Fragensticker bei Instagram. Und dann versuche ich da Fragen zu beantworten, die Volleyballer irgendwie umtreiben, die ihre Gesundheit irgendwie negativ beeinflussen und wo sie so kleine Problemchen haben. Und da versuche ich mich mit zu befassen, weil ich habe selber Volleyball gespielt und spiele es auch immer noch und kenne die meisten Probleme selber. Also ich hatte auch lange Knie, lange Schulter, ein bisschen Rücken auch mal und kann mich da ganz gut reinfühlen. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Mission da für den Podcast, die Gesundheit beim Volleyball wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, sagen wir es mal so.
Und da öffnen sich jetzt direkt relativ viele Fragen für mich. Und zwar, also wie lange machst du das erstmal ganz grundlegend? Wie lange gibt es den Podcast schon?
Dezember 2021. Seit wann bist du dabei?
Das ist jetzt eine fiese Frage. Die hätte ich mir natürlich vorher mal überlegen sollen. Ich glaube, es war knapp ein Jahr vorher.
Oder? Ah, krass, ey.
Also fast in 2 Jahre. Also Januar 20, würde ich sagen. Aber das kann ich gleich nochmal nachgucken, damit wir da auch wirklich wissen, wann das war. Aber ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau. Aber genau, meine mehreren Fragen, ich hatte mehrere angekündigt schon, du hast gerade schon ein bisschen angeteasert, so warum du das machst, aber was war so dein Gedanke, wie kommt man dazu, so ich mache jetzt mal einen Podcast, war das der pure Samariter-Gedanke, dass du sagst, okay, ich möchte, dass es allen besser geht oder was steckt dir dahinter?
Vielleicht so 2 Sachen, die da in mir waren. Und das eine ist dieser Samariter-Gedanke. Das andere ist schon ein bisschen egoistischer Gedanke, dass du sagst, okay, ey, ich habe einfach Bock, mit Volleyballern zu sprechen. Und ich erinnere mich an die ersten Folgen. Ich saß da vorm Laptop und ich war echt aufgeregt, weil ich habe da irgendwie Volleyballer ans Mikro bekommen, zu denen ich aufgeblickt habe. So ein gutes Beispiel dafür ist immer Micha André, der sehr, sehr früh im Podcast da war. Da war ich wirklich noch ein ganz kleines Licht, sowohl beim Podcast als auch auf Instagram. Da hatte ich ein paar hundert Follower und schreibe ihn dann so an. Er sagt so, ja klar, lass machen. Und das war so ein cooles Gefühl. Und ich habe ihn halt zum Beispiel viel geguckt, als er noch Nazio gespielt hat und habe auch versucht, da zu gucken, als er noch im Club gespielt hat, aber wir wissen ja, wie Volleyballübertragung früher so war. Und das konntest du halt nicht wirklich gucken. Und ja, also einerseits, dass es Leuten besser geht. Andererseits halt dieses Thema, ey, ich habe Bock, mit denen in Kontakt zu kommen, weil das sind zum Teil meine Idole. Das sind Leute, mit deren Krankheitsbildern ich mich viel beschäftige. Und die machen das aber profimäßig, also das Volleyball spielen. Und ich würde gerne mal wissen, aus deren Perspektive, wie lebt sich's eigentlich? Wie ist so ein Leben als Volleyballer? Jetzt nicht nur auf Schmerz bezogen, sondern so generell.
Ich habe übrigens jetzt gerade nachgeguckt, es war Januar 21, wo ich angefangen habe.
Ja, fast ein Jahr früher, mega.
Hast du denn diese Leute, die du da dann in den Podcast holst, da sind ja jetzt auch echt schon einige große Namen dabei, kanntest du davon irgendwen schon oder lief es jedes Mal so ab, dass du die einfach ja, gecold-called hast, in die DMs geslidet bist und die einfach angeschrieben hast?
ein paar kannte ich. Also offensichtlich Thilo, ein paar Gäste so aus dem Thema Gesundheit, also die jetzt keine Volleyball waren, weil wer da jetzt reinguckt in den Podcast sieht, da sind auch ein paar in der Volleyballwelt eher unbekannte Namen und mit denen habe ich dann probiert, so den Übertrag hinzubekommen. Also die kommen dann eher aus dieser Gesundheitswelt, wenn man das so sagen kann. Und mit denen habe ich den Übertrag versucht in den Volleyballsport. Von denen kannte ich ein paar schon früher, auch Jo Behringer vom Sportraum Mainz kannte ich schon früher, aber die meisten habe ich gecold-called und habe mich auch mittlerweile dran gewöhnt, dass dann Antworten, du kennst es bestimmt auch, dass Antworten dann erst so 2 Monate später kommen oder gar nicht kommen und dass direkt, nachdem ich die Volleyballer anschreibe, vielleicht so die Antwortrate, die Direktantwortrate, also in den nächsten 4 Tagen vielleicht bei 20-25% liegt. Das heißt, es ist schon immer super wichtig, wenn man so irgendeinen Kontakt hat, über den man dann an den Kontakt rankommt. Und das versuche ich jetzt auch immer öfter, dass ich sage, ey, du bist da ganz cool mit dem und dem. Und wenn dir das hier Spaß gemacht hat im Podcast, wäre es total super, wenn du uns irgendwie miteinander connecten könntest. Das würde mich riesig drüber freuen.
Ja, das hängt, glaube ich, einfach gar nicht daran, dass die Leute irgendwie gemein sind oder das nicht machen wollen, sondern an dieser Funktion bei Instagram, dass man in diesen Nachrichtenanfragen drin hängt. Genau. Und nicht in den, also wenn man der Person, die einem schreibt, nicht folgt, dann hängt man da in so einem Extra-Ordner, den halt viele einfach übersehen oder irgendwann mal, wo eigentlich nur der Spam drin ist, und dann irgendwann mal zufällig sehen. Das heißt, da geht auch vieles dann mal unter. Und ja, manche wollen vielleicht auch einfach nicht antworten, aber vielen, also bei mir selber ist es auch so, da geht halt vieles, das siehst du einfach später, wenn du es überhaupt siehst und wenn du dann so einen großen Account hast, wie manche, die du dann da vielleicht anschreibst, dann hängt da so viel Spam drin, das ist ja bei mir schon, dass da jeden Tag 3 Bots irgendwie drin hängen und bei denen sind es dann halt 50 und dann ist man da irgendwo dazwischen. Das ist auf jeden Fall ein kleines Problem, aber wenn man dann irgendeinen Kontakt hat, dann hilft das ungemein, das würde ich auch sagen. Das, ja, also eine ist wirklich keine leichte Sache, weil viele haben ja auch Lust drauf und kriegen es ja gar nicht mit, dass man die anfragt.
Ja, genau. Das habe ich dann auch schon öfter so eine Antwort dann bekommen. So, sorry, irgendwie Nachricht kam nicht an und genau, das ist dann dieser blöde Ordner. Und ja, ich habe voll Bock, lass mal irgendwie machen die nächsten Tage. Und dann, weißt du, dann ist aber die Antwort ist so 2 Monate später, was halt okay ist, aber. Und dann kommt das halt auch zustande und ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, nicht so nur eine Person anzuschreiben, wenn ich wieder Leute suche, sondern dann halt direkt mehrere anschreibe, wo ich denke, oh, das würde jetzt gerade gut passen, oh, bei dem ist gerade was Krasses im Leben passiert, so jetzt der nächste Podcast, der rauskommt, wahrscheinlich, ja, der kommt wahrscheinlich noch kurz vor unserer gemeinsamen Folge hier, der Podcast war mit Linda Bock und Linda ist Hallenspielerin bei Schwerin, und hat sich halt ihr Kreuzband gerissen letzten Winter und macht gerade eine krasse Reha durch. Und sie ist sehr gut dabei. Und was ich interessant finde, sie postet jeden Monat oder ich weiß nicht, ob es jeden Monat oder fast sogar jede Woche ist. Sie postet immer so Trainingsvideos und schreibt so rein, wie viele Tage sie schon geschafft hat oder wie viele Tage sie dabei ist. Und man sieht dann anhand der Trainingsvideos, wie weit sie auch, also man sieht es nicht als Laie, wie weit sie ist, aber man kann dann erahnen, okay, die ist schon wieder relativ gut dabei und macht ein bisschen Balltraining und so weiter. Und das finde ich mega, mega spannend. Und da wäre es blöd gewesen, wenn sie jetzt erst irgendwie 2 Monate später geschrieben hätte, weil dann wäre ihre Reha durch und sie hätte schon wieder gespielt. Also gut, sie hätte nicht gespielt, weil es eh dann Sommerpause. Und manchmal muss es halt so passen. Und ich hatte auch schon mit Clemens geschrieben, mit Clemens Wickler vor Monaten. Und bei ihm passt es irgendwie zeitlich nie. Ist ja auch klar. Der ist nur unterwegs. Und da hoffe ich jetzt, dass ich ihn irgendwie noch dazu bekomme, mit mir einen Podcast aufzunehmen vor Olympia, weil das ist ja dann so ein einschneidendes Erlebnis. Darüber möchte man auch sprechen. Das wäre irgendwie cool. Und ja, es gibt jetzt noch so 2, 3 Leute, die ich auf der Liste habe, wo ich sage, ey, vor Olympia wäre echt schon ganz gut, wenn wir das noch hinbekommen. Und wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so, dann redet man eben nach Olympia drüber. Also dann macht man so eine Recap. Und ich glaube, man muss dann viel gucken, dass man die ganze Geschichte so anpasst, dass man es so nimmt, wie es kommt, ne?
Ja. Ja, ja, es ist auch, ist nicht immer nur Instagram, fällt mir gerade auf, weil ich auch letzte Woche zum Beispiel habe ich Lukas Fretschner geschrieben, ob wir nach deren Erfolg da einmal eine Folge aufnehmen, aber es geht natürlich direkt weiter. Die waren jetzt wieder im Halbfinale, haben gerade Bronze gewonnen, übrigens wieder heute Nacht. Aber ja, mega. Das passt dann einfach auch nicht rein. Ne? Also man hat dann natürlich, ich habe dann auch nicht immer auf dem Zettel, wo die denn gerade, dass sie jetzt nochmal 20 Stunden fliegen müssen, gerade, dass es dann nicht so gut reinpasst. aber ja, also Clemens kann ich dann auf jeden Fall auch empfehlen. Das macht immer Spaß mit ihm. Der war schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal zu Gast bei mir. Das ist immer eine lustige Sache. Der hatte ja auch mal einen Podcast und hat das eigentlich nur aus Zeitgründen aufgegeben. Das war schon mal sowas wie so ein Crossover-Event damals.
Ach krass, er hatte mal einen Podcast selbst.
Ja, mit 3 Jungs, die ihn da gefragt hatten, ob die das zusammen machen. Und ja, das ist dann irgendwann eingeschlafen so ein bisschen, weil sie das nicht mehr geschafft haben oder weil es sich ja für Clemens ein bisschen wie Arbeit angefühlt hat und nicht mehr so wie der Spaß, den das eigentlich machen sollte, obwohl ihm das eigentlich Spaß macht, aber dieser Termin jede Woche war da ein bisschen zu viel. Und dann haben sie es gelassen. Also das ist jetzt schon ein bisschen länger, dass das durch ist, aber er ist quasi Profi.
Ist denn für dich Podcast Arbeit oder Spaß oder so ein bisschen von beiden?
Es ist natürlich viel Zeitaufwand, so deswegen ist es auf jeden Fall schon mal so ein bisschen von beiden, aber ich halte es bei mir also grundsätzlich so, dass es in der Spaßecke bleibt. Also ich könnte das Ganze hier auch deutlich noch weiter treiben und dort viel mehr Zeit reinstecken und viel mehr Content produzieren. Die Möglichkeiten dazu hätte ich oder theoretisch oder die Zugänge dazu und vielleicht auch einfach das Verständnis dafür. Aber das ist ganz bewusst so, dass ich das nicht mache. Also ich bin auch nach wie vor ohne weitere Sponsoren unterwegs oder so, einfach um jegliche Verpflichtungen, die damit zusammenhängen, nur von mir selber kommen zu lassen. Das heißt, das mache ich ganz bewusst so, weil viele andere Projekte, die noch laufen, beziehungsweise Projektstudium auch noch, dass das nicht zu kurz kommt und dass ich das genau in dem Maße mache, wie ich es gerade schaffe und mir das nicht vorgeben lasse. Das heißt, es ist die Spaßecke, ich mache die Sachen, die mich dann auch interessieren. Natürlich auch teilweise die, wo ich denke, dass es die Leute interessiert. Ich reguliere das so, dass es nicht zur Arbeit wird, weil das möchte ich nicht. Ich glaube, Medienarbeiten ist was ganz Besonderes. Das muss man wollen. Habe ich schon mal so ein bisschen angetestet und habe gemerkt, das möchte ich nicht. Deswegen bleibt es bei mir beim Spaß. Aber ist es bei dir vom Zeitaufwand schon so, dass es sich als Arbeit anfühlt?
Ja, naja. Also ich würde sagen, es ist schon Arbeit und Arbeit, die Spaß macht, aber ich würde es nicht mehr als Hobby bezeichnen. Also auch jetzt kommen Leute und sagen, ja Philipp, aber dafür sind deine Klickzahlen ja noch sehr niedrig oder deine Wachstumsrate sehr niedrig oder was auch immer. Aber es ist schon so, dass ich da viel Arbeit reinstecke und da auch viel Zeit vergeht für Podcasts, Instagram und Co. Und dass das sicherlich auch noch mehr gehen würde. Aber ich würde es schon als Arbeit bezeichnen, wie gesagt, die Spaß macht, aber es ist schon Arbeit, dann sich Leute anzuschreiben, die für den Volleyball, die für den Podcast hier zu begeistern, dann über Connection zu versuchen, an Menschen zu kommen, die Bock haben, am Podcast teilzunehmen. Und aber auch, wo ich sage, ey, das passt jetzt voll rein, da habe ich jetzt auch Lust drauf, dass die bei mir im Podcast sind. Und daraus dann die Shorts schneiden und so weiter. Darüber können wir uns ja auch gleich nochmal unterhalten, weil das würde mich auch interessieren, mit welchem Programm du das machst. Und das ist schon ein Zeitaufwand, der sich jetzt monetär, also da kommt prinzipiell nichts bei rum, so fühlt sich also an wie ein Hobby aus der Perspektive. Aber so Zeitaufwand ist schon mehr oder weniger wie ein halber Job. Also ich habe letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen und da ging es auch um das ganze Thema Social Media Arbeit und da was zu machen. Und ich meinte, ich habe bestimmt jetzt durch Social Media irgendwas zwischen 30% und 50% mehr Arbeit und irgendwie vielleicht 5% mehr Geld. Und das hält sie natürlich nicht die Waage. Aber die Hoffnung ist schon da, dass es irgendwann einfach noch größer wird und es dann auch für viele Sponsoren lohnenswert ist, da Geld reinzupacken. Und für mich ist es sich dann eben umso mehr lohnt oder ich jemanden einstellen kann, der mir dann dabei hilft, da noch bessere Inhalte zu machen, noch mehr YouTube-Inhalte, noch mehr Reels, noch mehr hochwertige Reels und so weiter.
Aber merkst du, dass da irgendwelche Effekte sind, dass du, keine Ahnung, im Physiobereich dann mehr Kunden generierst oder dass du irgendwelche Anfragen bekommst, die du vorher nicht bekommen hättest, weil einfach du auf der Landkarte bist?
Ja, ich werde halt in dieser Nische, in der ich auch sein möchte. Deswegen ist es auch total cool, dass ich das mache. Das sollte jetzt auch gar nicht negativ klingen, sonst würde ich es einfach nicht mehr machen, ne? Ja. Ja, in meiner Nische, die ich bedienen möchte, werde ich natürlich bekannter. Also dieses Thema Volleyball-Physiotherapeut, was ja sonst so in Deutschland nicht gibt. Also es gibt natürlich Leute, die behandeln viele Volleyballer. Aber es gibt niemanden, habe ich auf jeden Fall sonst nicht gesehen, der das auf die Art und Weise sich dann auch damit beschäftigt und versucht, da noch Inhalte an Kunden oder auch an andere Physiotherapeuten weiterzugeben. Ja. Und ich glaube, das macht mich so ein bisschen unique. Das ist auch das, was sehr schön ist und weshalb ich bei manchen Leuten dann auf der Landkarte bin und weshalb auch Menschen aus Osnabrück oder aus Berlin oder aus Hamburg angefahren kommen, um sich dann von mir behandeln zu lassen oder beraten zu lassen. Und dass wir dann zusammen gucken, okay, und wie können wir ihn oder sie jetzt wieder fit machen? Und das ist natürlich was mich total ehrt, wenn jemand sagt, ey, ich steige jetzt in Zug, fahre aus Osnabrück nach Lübeck, damit wir ein paar Stunden Zeit miteinander verbringen und du mir danach noch ein paar Trainingspläne schreibst und wir eben die ganze Sache zusammen angehen. Das ist schon mega stark und diese Gesten, die sind Lohn für die Arbeit, die ich hier extra reinstecke. Und ich glaube, ohne Social Media wäre ich jetzt bei jemandem aus Osnabrück einfach nicht auf der Karte, ist klar. Und so kommen dann eben auch, also natürlich fast alle Volleyballer aus Lübeck waren, also nicht fast alle, aber fast alle, die Probleme hatten, waren schon mal irgendwie mit mir in Kontakt. Das ist natürlich auch super, aber das ich dann eben auch noch mehr Volleyballer behandeln kann, lässt mich auch eben dann in genau der Sache wiederum besser werden. Das ist ja dann so ein Compound-Effekt, dass man dann, je mehr man dann davon macht, desto besser kann man dann sowas auch machen. Und von daher sind es viele positive Effekte, die da mit reinspielen. Und Arbeit setze ich jetzt nicht per se mit irgendwas Nervigem gleich. Deswegen, also es ist aber schon, wie gesagt, vom Aufwand her und von der Disziplin, die ich da an den Tag legen muss, wirklich fast wöchentlich was zu machen, ist es Arbeit und das ist auch okay so.
Ja, das ist das, was ich meine. Ich habe natürlich eigentlich den Anspruch oder den Wunsch, dass ich das so einmal die Woche mache, aber es klappt eben nicht immer und dann klappt es eben nicht. Das ist dann eben so. Und dementsprechend, die Freiheit habe ich auch, das zu machen. Und dann mache ich das eben auch so und dadurch bin ich so flexibel und frei, dass ich es eigentlich so nach Gusto machen kann. Aber selbstverständlich durch den puren Zeitaufwand und wie sehr man sich damit beschäftigt, kann man es auch als Arbeit bezeichnen. Ich muss auch sagen, bei mir waren auch wirklich viele Effekte, die jetzt dadurch gekommen sind. Also alleine oder auch, denn das ist so ein bisschen, immer ein bisschen, azyklisch, also man kann jetzt nicht so sagen, aha, ich mache jetzt hier 5 Folgen Podcast und dann kommt ein Job um die Ecke oder bei dir, dann kommt ein neuer Kunde rein, sondern das ist halt ab und zu, kommen dann so, manchmal kommt auch ein halbes Jahr gar nichts und ab und zu kommen dann einfach so Anfragen, keine Ahnung, auch alleine, dass ich bei Rock the Beach moderiere, kommentiere, dass ich damals bei King of the Court kommentiert habe, ich werde dieses Jahr wieder bei King of the Court kommentieren, höchstwahrscheinlich. Geil. Solche Sachen kommen einfach dann mal, weil man eben dann stattfindet und irgendwo auf der Karte ist und auch natürlich Leute kennenlernt durch irgendwelche Dinge, die passieren dann einfach mal. Und da gab es schon echt noch zahlreiche mehr, die dann da um die Ecke kommen und wo sich irgendwelche Chancen auftun und man sich da sowas zusammenbastelt. Also man bekommt auch was zurück und genau das sind dann die Momente, wie du sagst, wo man so, okay, deswegen mache ich das auch. Oder auch wenn dann mal ausschwängliche oder überschwängliche Feedbacks reinkommen, dann denkt man sich, okay, das ist das, warum man das noch macht, warum man hier quasi ja, eigentlich alleine vorm PC sitzt und da reinredet irgendwie und sich vorher noch Gedanken gemacht hat, was man da redet. Und das Woche für Woche. Und wenn dann was wiederkommt, dann merkt man, warum eigentlich das Ganze so stattfindet.
Wie war das denn mit King of the Court? Wie bist du genau dazu gekommen? Und ist es aber wahrscheinlich King of the Court in Hamburg, logischerweise?
Ja.
Und wie bist du dazu gekommen? Das klingt mega spannend.
Also der Einstieg dahin war schon vor 3 Jahren, als dieses gemeinsame Turnier Deutsche Tour und King of the Court im Roten Baum Stadion stattgefunden hat. Und da waren wir, damals Hanna, Zima und ich, haben da kommentiert und zwar wurde das gestellt vom DVV. Also der DVV hat sich oder die DVS damals, die es da noch gab, hat sich um den Stream gekümmert und hat da eben irgendwie angefragt. Das war jetzt aber nicht so, als hätte ich das schon jemals gedacht. Doch, das war in Corona-Zeiten, kam in allen Bundesliga- und Zweitliga-Vereinen die Verpflichtung auf, dass sie streamen müssen. Und dann habe ich, weil sonst nichts passiert, habe ich beim ETV bei meiner Schwester dann teilweise kommentiert. Hab das da schon mal gemacht. Teilweise mit Norman zusammen, dem DJ Norman. Wo übrigens Justus, der jetzt immer die ganzen Fotos auf der GBT macht, die Fotos gemacht hat, weil der beim ETV angestellt ist. Also da kam viel auf einem Fleck. Hatte der DVV angefragt, beziehungsweise damals der Pressemann, der dafür zuständig war, habe ich das gemacht und da schon mal die King of the Court Menschen kennengelernt. Also da arbeiten zum großen Teil immer noch die gleichen Leute, die da jetzt immer noch rumlaufen. Und unter anderem eben auch Wilco, der Chef, den ich dann auch danach im Podcast hatte. Also den habe ich vor Ort noch gefragt, ob das ist übrigens ein guter Tipp, die Leute persönlich fragen, dann können sie sich nicht rauswinden. Ja. Das hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert, früher oder später dann. Und dann eben auch Wilco kennengelernt. Und im letzten Jahr, weil ich hatte dann danach nochmal so angefragt irgendwann, also das ist jetzt schon wieder dann 2 Jahre her, also im Jahr da drauf, gefragt, ob da irgendeine Möglichkeit ist, dass sie einen deutschen Stream machen. So, weil die World Tour hatte das auch überlegt. Dann habe ich das einfach mal gefragt und die so, nee, machen wir nicht, beziehungsweise gehen wir in eine andere Richtung. Dann letztes Jahr war ich die ganze Zeit in Hamburg vor Ort, weil Anna mit Leo Kölzinger da gespielt hat. Nicht besonders lange, aber sie hat da mitgespielt, hatten aber auch das Hotelzimmer für die ganze Zeit und dort sind Trainer, bei King of the Court werden Trainer einfach mit behandelt wie Menschen und haben da Essen bekommen und so. Und dann war ich einfach die ganze Zeit da vor Ort und habe da auch nochmal wieder die Leute wieder getroffen, die ich da kennengelernt hatte. Und dann kam jetzt die Anfrage vor einem Monat oder so, dass sie sich überlegen, dass sie einen deutschen Stream machen wollen und ob ich da nicht Lust drauf hätte. Und das sieht gut aus, dass das klappt in irgendeiner Art und Weise jetzt, dass da sowas angeboten wird. Und die richten auch den Nations Cup aus. Der ist ja ein paar Wochen vorher auch in der Active City Arena, also in der gleichen Arena wie letztes Jahr auf dem Heiligen Geistfeld. Und da bin ich auch dann so ein bisschen involviert, jetzt nicht mit dem deutschen Stream, aber tatsächlich in der Moderatorenrolle, also in Stadionsprecherrolle. Aber erstmal nur auf Standby quasi, weil die eigentliche Stadionsprecherin, die sie da gefunden haben, zeitlich ein bisschen eng eingespannt ist und ich dann vielleicht einspringen muss. Aber ja, so, also dann kam tatsächlich jetzt nach 2 Jahren nicht Funkstille, aber so keine professionelle Zusammenarbeit, kam dann einfach die Anfrage rein. Und das ist eigentlich genau das, was ich halt vorher schon beschrieben hatte. Ne? Dann kommt das auch einmal um die Ecke, weil man sich da irgendwo mal platziert hat oder jetzt gar nicht aktiv platziert hat, aber so platziert wurde.
Das heißt, du gehst gar nicht mit der Message raus, okay, ich kann und würde gerne kompetieren, sondern du hast es schon mal gemacht beim ETV und deswegen aufgrund dessen kamen dann immer wieder andere Anfragen rein.
Ja, also bei dem DVV war es auf jeden Fall so, da wurde ich dann angefragt und bei Rock the Beach habe ich den Verantwortlichen, den ich schon von früher kannte, die haben früher mal die deutsche Tour ausgerichtet, habe ich ihm mal eine Nachricht geschrieben, so, was habt ihr eigentlich da geplant? Und dann meinte er, ja, ich wollte dich eigentlich auch eh gerade anrufen, so ungefähr. das war dann auch so auf Gegenseitigkeit. Ja, und so kommt das denn. Und jetzt bei diesem Moderatoren-Ding, da war das einfach so, dass Fabian Wittke, der Sprecher sonst immer, auch bei King of the Court und bei sonstigen Events, dass der nicht kann, aber kurzfristig nicht kann, auf eine Hochzeit irgendwie im Ausland muss und mich dann da auch mit platziert hat. Also mich angerufen hat, gefragt, kannst du dir das vorstellen? Ich so, ja. Und dann quasi denen gesagt hat, frag doch mal hier. Also das ist auch wieder so ein Netzwerkkonstrukt, was da denn so mit der Zeit entsteht, wenn man lang genug da irgendwie rumhängt und sich vielleicht auch so gibt oder so wirkt, als würde man das vielleicht hinbekommen. Das hilft natürlich auch noch.
Ja, ist aber spannend, wenn du in so einer Nische, die halt, wo nicht so viel los ist, sag mal jetzt potenzielle Kommentatoren, gibt es halt nicht so viele, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum. Und wenn du dich da dann platziert hast, kommt es halt automatisch, dass du auch immer wieder dafür Anfragen bekommst. Man muss eben nur das erste Mal gemacht haben, man muss das erste ja. Mal in so einen Kreis reinrutschen. Und wenn man das dann ganz gut macht, dann sind einem wahrscheinlich Türen und Tore offen, dass man da weitermachen kann. Ist aber mega, mega spannend, weil diese ersten Steps, egal was es ist, bei dir dieses Thema mit kommentieren oder dass du überhaupt bei King of the Court oder Rock the Beach irgendwie involviert bist, diese ersten Steps sind immer irgendwie so, wie soll ich sagen, ist irgendwas, was so aus dem Affekt heraus passiert ist. Du meintest ja, während Corona war irgendwie sonst nichts los und dann habe ich halt ETV kommentiert. Da hast du ja noch nicht gedacht, okay, ich mache das jetzt, damit ich dann dies, das und jenes ja. daraus ziehen kann, damit dies, das und jenes dann deshalb passiert. Und dieses pure, ich habe mal Bock drauf, ich mache das jetzt mal irgendwie, ich mache mir hier die Arbeit umsonst, das führt dann immer zu, dass dann irgendwann in Zukunft irgendwas Cooles passiert. Das ist schon. Ja,
das war sogar nicht mal so, dass ich gesagt habe, ich habe mal Bock drauf, sondern es war so, wir brauchen unbedingt jemanden, der das irgendwie macht hier. Kannst du nicht? Ich sage, ja, komm, okay, mache ich. Und daraus ist das dann entstanden jetzt soweit, also 3 Jahre später. Das ist natürlich schon spannend. Ich glaube, wenn man wirklich mit so einem Plan da rangeht und das vielleicht sich als Berufswunsch hat oder so, dann wird das, also es kann natürlich auch funktionieren. Stelle ich mir aber deutlich schwieriger vor, wenn man da dann quasi nicht diese Freiheit hat, auch zu warten, bis das Angebot reinflattert, sondern sich da eben selber dann anbieten muss. Und es gibt ja nur begrenzte Möglichkeiten, das zu machen. Offensichtlich auch jetzt gerade, weil einfach wenig Angebot ist. Und dann stelle ich mir es schwieriger vor, gerade wenn man es auch professionell machen will, dann muss man sich da schon echt alles zusammenkratzen. Da habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich das ja, wenn es passt, nehmen kann und aber nicht darauf angewiesen bin.
Du hast eben schon über Rock the Beach gesprochen. Was glaubst du, ist die Zukunft von Rock the Beach? Weil wir haben jetzt schon gesehen, also ich habe wirklich null Plan. Ist auch gar keine Frage, die in irgendeine Richtung zeigen möchte, weil ich weiß es einfach nicht, mich interessiert es und du bist ja relativ tief drin in dem Thema. Wir wissen jetzt, dass dieses Jahr ein bisschen weniger Turniere stattfinden als letztes Jahr. Wird es einfach nächstes Jahr so sein, dass es dann gar keine Turniere Rock the Beach mehr gibt? Was glaubst du?
Ist eine gute Frage. Ich kann es nicht genau sagen. Also ich weiß auch tatsächlich nicht so ganz genau, was jetzt öffentlich ist und was nicht. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, okay. Weil ich da ein paar mehr Informationen habe, als die sie schon kommuniziert haben. Ich weiß, dass das bei denen auch ein Herzensprojekt ist. Und deswegen die überhaupt so viel da reinstecken, dass sie aber leider in ein bisschen veralteten Strukturen stecken, die nicht mehr tragbar sind einfach, also sehr, sehr professionell aufgestellt sind einfach. An jeder Stelle werden die Leute sehr gut bezahlt, damit sie auch theoretisch, wenn sie das machen würden, davon leben könnten. Und das trägt sich offensichtlich ja nicht allzu gut. Sondern die Turniere, wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, wo viel vielleicht Ehrenamt mit dabei war oder einfach freiwillige Helfer, das sind die dann noch funktionieren können momentan, weil einfach nicht so viel Geld im System ist. Deswegen weiß ich nicht, ob die Kurve quasi bekommen, das so umzustellen oder nochmal große Geldgeber zu finden. ich kann mir aber eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie einfach sagen, das war's jetzt. Also, und selbst wenn es, also die Sportplatz GmbH, die richtet ja nach wie vor oder ist Veranstalter von den Borkum Beach Days. Und in dem Rahmen findet eben auch das Beachvolleyball-Turnier statt. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht mehr stattfindet. Also selbst wenn die Serie Rock the Beach eventuell scheitert, was sein kann, wir sehen ja immer, dass es nur zwei Turniere sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Turnier es nicht mehr gibt. Also dieses Jahr ist ja auch für alle Ausrichter quasi frei, ein Turnier der zweiten deutschen Beachtour auszurichten. Das kann man einfach machen, wenn man die nötigen Mittel hat. Das hat bisher nur Norderney geschafft und wird auch wahrscheinlich nur Norderney bleiben, außer Rock the Beach, dass sie da immer weiterhin ein Turnier der zweiten Serie ausrichten und das vielleicht dann einfach super geil machen und den Rest ja von jemand anderen machen lassen oder sich sparen. Das kann ich mir vorstellen, aber da ist es richtig schwierig, eine Prognose zu machen, weil in die Finanzen kann man da auch leider so gar nicht reingucken. Aber ich weiß, dass sie Bock haben. Also Pille, ich hatte auch Pille mal in der Folge, das kann man sich auch anhören, da lässt er raushängen, wie er mit dem Volleyball verbandelt ist und wie viel ihm das eigentlich bedeutet.
Ja, mega. Welche Turniere finden jetzt eigentlich statt? Borkum und?
Ich kann es ja einfach mal sagen, also Essen ist da geplant und steht auch soweit fest. Ist wie gesagt eine dieser Sachen, die glaube ich noch nicht ganz offiziell sind. Also hier Leaks, you heard it here first. genau, das müsste aber bald rauskommen. Und die das jetzt hier zufällig hören, die haben dann die Insider-Informationen. Aber genau, Essen ist noch das Zweite, auch im Rahmen von so einem Beach-Festival-Woche, die da Essen veranstaltet. Bin mir nicht ganz sicher, was das ist oder wie das ist. Aber das Turnier wird es geben, ja. Hast du eigentlich da irgendein Interesse dran, dass auch auf der deutschen Tour irgendwie physiotherapiemäßig weiter dich einzubringen? Oder also ich weiß, dass da immer zum Beispiel Physios gesucht werden, dass da irgendwie die Athleten natürlich eine Betreuung haben. Manche Teams haben auch ihre eigenen Physios dabei, weil sie das gerne haben. Also ist da irgendwie ein Interesse dran? Vielleicht auch, wenn du zum Beispiel ja schon Thilo schon kennst, der wird da ja dieses Jahr auch weiter angreifen. Betreust du den denn zum Beispiel?
Mal sehen. Ich war die letzten 3 Jahre super viel unterwegs. Also ich habe meinen Master gemacht und ich habe einen Abschluss gemacht, das heißt OMPT. Das ist das ist eigentlich der größte handwerkliche Abschluss, den du in der Physiotherapie machen kannst. Mhm. Und obendrein, also dazu eben noch den Master, der auch extrem viel Zeit gekostet hat. Und ich bin gerade in der Phase, wo ich so das Gefühl habe, boah, ich bin jetzt mal angekommen und muss nicht so viel unterwegs sein. Wir sind gerade umgezogen, haben jetzt hier ein wunderschönes Haus mit einem kleinen Garten und so. Und es ist halt so, dass ich gerade das Gefühl habe, boah, ich muss mal so Zeit für mich oder für uns haben. Ich habe eine Frau und einen kleinen Hundi. Und ich habe jetzt nicht Bock, schon wieder viel unterwegs zu sein, dann eben für Volleyball statt für Master und den OMPT-Abschluss. Auf der anderen Seite sehe ich das natürlich auch als riesige Chance. Und wenn mich jemand einladen sollte, da irgendwie dran teilzuhaben, also entweder irgendwie, um bei der German Beach Tour oder sonst wo als Physio auszuhelfen oder auch bei Rock the Beach oder bei den Athleten selber, dann würde ich mir das stark überlegen und es vielleicht auch möglich machen können. Aber ich müsste halt so im Einzelfall entscheiden. Ich hatte auch schon während der Masterarbeitsphase, also währenddessen ich den Master geschrieben habe, habe ich schon eine Anfrage bekommen für, ja, sowas kann man sagen, für die Jugendnatio, da eventuell mal Physio zu sein, um die bei einem Lehrgang zu betreuen. Und da hatte ich halt absolut keine, also ich habe mich sehr geehrt gefühlt und hatte aber dazu absolut gar keine Zeit, weil ich halt meine Masterarbeit schreiben musste. Ja. Und ja, also so ein bisschen gespalten. So auf der einen Seite so, okay, ich will gerne so ankommen. Ich will, dass mein Garten schön ist, dass die Praxis einfach gut läuft, dass da alles okay ist. Weil das war ein riesiges Durcheinander alles. Wir sind halt hierher gezogen, wir haben Geräte bestellt, die aufgebaut über Ostern. meine Schwiegereltern haben jetzt noch Rückenschmerzen von dem ganzen Aufbau, von dem Kram. Und ja, irgendwie, also vielleicht kennst du das so, irgendwie habe ich das Gefühl, so ich muss erstmal ein paar Wochen einfach durchschnaufen. Aber ey, also wenn was kommt, I don't know. Ich würde es immer im Einzelfall entscheiden, vielleicht ist das die fairste Antwort. Ich kann jetzt nicht sagen, so ich wäre jetzt für alles offen. Es ist auch eine Ehre, wenn man angefragt wird und eben nicht sich irgendwie anbietet. Und dann mal gucken, aber vielleicht nächstes, übernächstes Jahr, spätestens dann, würde ich auch aktiv dann auf Leute zugehen und sagen, ey Mann, ich habe Lust darauf, hier alles, was in der Nähe ist, was gut erreichbar ist für mich, würde ich auf jeden Fall hinfahren. Also weiß nicht, ob ich München dann machen würde, aber...
So ein bisschen die Möglichkeiten sind gut erreichbar. Kühlungsborn vielleicht.
Kühlungsborn, Bremen würde noch ganz gut gehen. Rock the Beach letztes Jahr war ja auf Fehmarn. Das wäre noch eine super Sache gewesen, ja. Da hätte ich auch Bock drauf gehabt. Aber da hatte ich auch zu der Zeit, bin ich auch an dem Wochenende direkt, war ich auch auf einer Fortbildung. Also viele Sachen schließen sich dann eben schon automatisch aus. Und weshalb ich auch einerseits irgendwie froh bin, dass ich noch gar nicht so tief drin bin in dem ganzen Konstrukt, weil ich auch nicht so ein Freund bin von, ja, ich habe Bock drauf und dann viel absagen. Und auf der anderen Seite ist natürlich schade, so ich habe das Gefühl, du hast jetzt schon so geschafft, in so einem Inner Circle zu sein oder in so einem inneren Circle, der ein bisschen, wo du halt immer wieder auch für die Dinge angefragt wirst und dann auch mehr mit dem Volleyball einfach zu tun hast. Und bei mir ist doch mehr die Beziehung zu den Endkunden, wenn du so willst, also zu den Volleyballern selber. Aber ich habe wenig Connections zum Verband, ich habe wenig Connections zu irgendwelchen Veranstaltern von Beachturnieren. Und das ist auch alles okay so. Also das ist halt so und da ärgere ich mich nicht drüber, weil ich habe halt die letzten Jahre ganz andere Dinge im Fokus gehabt. Aber das ist schon was ich auf der Bucketlist habe, dass ich irgendwie Netzwerke, dass ich einfach mehr nochmal auf so einer Verbandsebene mit dem Thema Volleyball zu tun habe und vielleicht auch meine Expertise in irgendeiner Weise mal einbringen kann, ohne dass ich jetzt sagen möchte, ey, ich bin der schlauste Typ, frag mich bitte, sondern ich will einfach nur, du kennst ja auch, manchmal ist es einfach ein schönes Gefühl, wenn man Teil von was Größerem ist. Und ich denke, dass ich da Teil von was Größerem sein könnte, was eben Volleyball angeht, in welcher Art und Weise auch immer. Und so wie ich es jetzt mache, eben mit Instagram und YouTube gegebenenfalls, bin ich schon Teil einer größeren Sache, weil ich eben Leuten helfe, Volleyball zu spielen, schmerzfrei Volleyball zu spielen, hoffentlich, zumindest schmerzarm. Und das ist schon mega. Und vielleicht kann man das nochmal auf eine andere Art und Weise beziehen.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich. So nach dem, was ich mitbekomme, gibt es da immer eher Bedarf. Also zumindest mal in der Turnierbetreuung auf jeden Fall. Das weiß ich, weil eben es allen, die in der Physiotherapie arbeiten, so geht, dass sie eigentlich keine Zeit dafür haben. Und das eigentlich immer ein Zusatz ist und dann auch immer so herzensprojektmäßig. Und ich glaube auch an Expertise gibt es da auch immer wieder Bedarf. Und ich habe ja eben schon von zum Beispiel von Justus erzählt, der Fotograf Justus. Wenn man da einmal reinrutscht oder aus irgendeinem Grund dabei ist und dann die Leute merken, was man da für eine gute Arbeit macht, das ist jetzt gerade bei Justus, dann kann er sich gar nicht mehr retten vor den Anfragen, die er da macht. Auf einmal ist er überall. Und sowohl in der Hamburger Sportwelt als auch bei jedem einzelnen Volleyball-Event und auch eben vom Verband angefragt. Da geht das dann auf einmal richtig schnell. Und die Kontakte da herzustellen, das ist auch nicht allzu schwierig. Es ist ja nach wie vor eine kleine Bubble. Und auch die Physios, die ich dann auf der Tour erlebt habe, das ist dann auch so, dass die dann ja direkt wiederkommen, weil auch diese Welt dann sehr klein ist, die Leute, die sich damit einerseits auskennen und zweitens dann irgendwie die zeitlichen Kapazitäten dafür haben.
Ja, mal gucken, vielleicht kriegt man da mal was zusammen hin. Und vielleicht gibt es ja mal eine Anfrage oder ich schicke einfach eine Bewerbung raus, wenn sich's dann ergibt. Und auf dem Kontinuum Hobby-Arbeit wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr so Hobby für mich, dass ich sagen muss, okay, das muss dann auch wirklich einfach Wochenende sein, wo ich sonst nichts vorhabe. Ja. Rosi muss irgendwie, also unsere kleine Hündin muss irgendwie unter sein, dass die versorgt ist. Und dann kann ich das irgendwie machen so und dann passt es. Und bis dahin mache ich einfach weiter meine Instagram- und YouTube-Inhalte und dann Ja, ich meine, das ist ja eine einfachere Möglichkeit, um irgendwie so, wenn du so willst, der Allgemeinheit zu helfen oder einfach so Wissen rauszuhauen, als jetzt irgendwo bei einem Turnier am Start zu sein, weil es ist orts- und zeitunabhängig und ich kann einfach machen, so viel ich möchte. Und bei einem Turnier ist halt so, und das hat eben in der Vergangenheit oft nicht gepasst, bei einem Turnier ist halt so, ja, gut, hast du entweder Zeit oder hast du keine Zeit. Und oft war es eben, oft war es von vornherein so, dass ich wusste, okay, da bin ich in Friezen, da bin ich in Hamburg, da bin ich in, keine Ahnung, im Pott war ich nochmal irgendwo, da komme ich jetzt auch gerade nicht drauf, in Herne. Und das sind auch so Wochenenden, da kommst du dann wieder und bist einfach wie überfahren. Also, naja. Aber ist gut. Also, das ist ja auch das Schöne an so einer Bubble. Du weißt, die ist nicht ungemein groß. Du weißt, es gibt immer Bedarf irgendwie da mitzuarbeiten, mitzuwirken. Und ich denke, da wird auch noch mal eine Zeit kommen. Und ja, wenn es dann soweit ist, ist es total cool. Und bis dahin gucken wir halt, dass ich irgendwelche anderen Sachen machen kann, die auch wunderbar sind.
Ich glaube auch übrigens, dass diese Bubble, oder jetzt gut, die Spitzenbubble, die wird sich nicht schnell anpassen, aber die Hobby, gerade Beachvolleyball-Bubble, ich habe das Gefühl, dass die auch am Wachsen ist, rapide am Wachsen. Also du merkst es vielleicht dann auch mit Beachvolleyball Timmendorf einfach, was Malte macht, dass da echt viele Leute dabei sind. Wir merken es hier mit dem Beachclub Kiel, dass da einfach der Andrang da ist, beziehungsweise dass die Leute, die sonst irgendwie am Strand sich die Bälle um die Ohren gehauen haben, dass die jetzt so den Übergang machen von ich zock mal ein bisschen zu, okay, was gibt's hier? Gibt's hier Turniere? Gibt's hier Training? Dass die so anfangen, in diese Strukturen zu kommen. Und ich glaube, da in der Breite kommt da auch noch was auf sich. Gerade im Beachvolleyball ist vielleicht die Grundausbildung dann meistens nicht ganz so vorhanden. Das würde ich jetzt sagen, so aus Physiosicht gibt's dann viel zu tun vielleicht, weil viele machen, aber vielleicht nicht ganz richtig. Was ich jetzt hier so sehe, wundert mich, dass da nicht die Leute noch mehr Probleme haben bei den Schlag- und Sprungbewegungen, die ich da so, oder Landung, die ich da so sehen darf. Also kannst du dich, weiß ich nicht, wie du da denn drauf blickst, aber kannst dich auf mehr Arbeit und einen größeren Kundenstamm schon mal freuen.
Ich möchte gerne auch noch was zu dem Thema Breitensport sagen, aber ich würde vorschlagen, das verlegen wir in die zweite Folge oder in die Episode bei mir. Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang. Das heißt, ich würde sagen, alle, die meine Meinung zum Thema Breitensport Volleyball hören möchten, die schalten einmal rüber in meinen Podcast. Nochmal kurze Info, die Philipp Rey Show. Max, du wirst wahrscheinlich dann auch verlinken, nehme ich an. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir den zweiten Teil der Folge, machen wir da weiter.
Dann sehen wir uns und hören uns gleich drüben. Natürlich findet ihr den Link dann in den Shownotes unten und dann geht das Gespräch da einfach nahtlos in der Philipp Rey Show weiter. Bis gleich.